Aber es ist nie jemand auf die Idee gekommen, dass das möglicherweise ein psychisches Ding sein könnte. Und dann habe ich eben damals im Fernsehen wirklich diese Frau gesehen und hörte den Sprecher irgendwie sagen, ja, sie hat Panikattacken und die hat Angst, das Haus zu verlassen und die hat irgendwie dieselben Symptome wie ich. Und da dachte ich, das ist irgendwie krass. Vielleicht habe ich das auch. Das ist für mich wie so eine Regentonne, die so übervoll ist. Da tropft immer so ein Wasser rein und wenn man die regelmäßig leert und damit regelmäßig die Blumen gießt, dann ist alles cool. Aber wenn man da zu viel Wasser reinlaufen lässt, dann läuft die irgendwann über. Und das ist für mich eine Panikattacke. Das ist so, oh, ich habe lange nicht auf mich aufgepasst und dann läuft's über. Also ich habe zum Beispiel eine E-Mail bekommen, das weiß ich noch, von einem älteren Herrn. Das hat mich besonders gefreut, weil ich junge Frau und ich hatte diesen älteren Herrn irgendwie in seinen 60ern erreicht, der mir gesagt hat, dass er durch meinen Text verstanden hat, dass er seit 40 Jahren eine Angstkrankheit hat und das nicht wusste. Und sich, seit er diesen Text gelesen hat, sein ganzes Leben verändert irgendwie. Das fand ich mega krass.
Reporter Insights. Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hi, ich bin Luise Land. Ich bin Journalistin und Schülerin an der Reportageschule Reutlingen. Und heute spreche ich in unserem Podcast mit Journalistin Lisa McMinn. Sie war Textchefin des Jugendmagazins Weiß und zuletzt Chefredakteurin des Online-Magazins Krautreporter. Als freie Journalistin schreibt sie heute unter anderem für die Zeit und für Geo. In dieser Folge spreche ich mit Lisa über ihre berührende Ich-Reportage Hallo Angst, die sie 2021 im Zeitmagazin veröffentlicht hat. Darin erzählt sie sehr persönlich über ihre Panikattacken und wie sie jahrelang versucht hat, die Angst zu verstecken und zu bekämpfen. Starten wir direkt rein. Du hast für das Zeitmagazin über deine Panikattacken geschrieben und erzählst darin, dass die Angst kam, als du ungefähr 10 Jahre alt warst. Kannst du mir einmal beschreiben, wie sich das für dich angefühlt hat?
Ja, also Angst ist ja erstmal so ein bisschen diffuses Gefühl irgendwie. Viele kennen Angst vor allem als Kinder, wenn man Angst vorm Dunkeln hat oder irgendwie Angst vor Geräuschen im Keller oder so. Und ich glaube, das Besondere an meiner Angst war, dass ich am Anfang gar nicht richtig wusste, dass das Angst ist, sondern ich habe das oft nachts gehabt. Also ich bin nachts aufgewacht und habe dann irgendwie schwitzig und aufgeregt in meinem Bett gelegen und wusste nicht so richtig, was los ist. Und in meinem Text beschreibe ich das so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin wie so ein Fisch im Netz gefangen, aber ich bin nicht nur der Fisch, sondern auch gleichzeitig das Netz. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich bin beklemmt, ich bin irgendwie eingesperrt, ich will irgendwie raus, aber ich weiß gar nicht warum. Also und das wurde begleitet mit so einem Kloß im Hals, Enge in der Brust und auch Übelkeit. Und am Anfang habe ich einfach immer gedacht, ah, mir ist schlecht. Also dieses typische Kinderschlecht irgendwie, ne? So, oh nein, Mama, mir ist schlecht. So, das war so das Gefühl, genau.
Ja, ja. Und dann konntest du das ja wahrscheinlich zu der Zeit noch gar nicht so richtig einordnen, oder? Was das überhaupt ist, das Gefühl?
Nee, ich konnte das nicht einordnen. Also ich wusste nicht, dass das Angst ist. Ich habe das auch nicht so genannt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das genannt habe, aber das hat sich ja wiederholt. Also das war oft. Ich habe das oft nachts gehabt und ich weiß gar nicht, ob wir da einen Namen für hatten. Ich glaube, es gab tatsächlich gar keinen Namen dafür, was auch irgendwie interessant ist. Wir haben immer nur gesagt, ich bin wieder aufgewacht. Sowas. Ich bin nachts wieder aufgewacht. Und dann ist auch meine Mama oft gekommen und hat mich irgendwie getröstet. Und ich musste dann so, also ich, das hat sich dann so gesteigert über eine Viertelstunde ungefähr. Und dann habe ich eben auch angefangen zu hyperventilieren und also wie das dann so ist, man fängt an zu schwitzen, man fängt an schnell zu atmen, man fängt an so ein bisschen die Kontrolle auch über den Körper zu verlieren. Ich habe dann irgendwann auch immer angefangen sehr zu zittern und dann ebbt es irgendwann einfach wieder ab und dann ist es vorbei.
Ja, und du meintest wir, das heißt, du hast das dann quasi deinen Eltern erzählt und deine Eltern hatten auch keinen Namen dafür?
Genau, meine Mutter. Also meine Mutter war alleinerziehend und genau, mein Papa war ein paar Jahre davor gestorben. Mhm. Und meine Mama ist dann immer gekommen und hat mich getröstet sozusagen. Ja,
genau. Und wie kam das dann, wie hat sich das dann quasi über die Zeit verändert? Hattest du dann irgendwann, wie kam das, dass du dann Begriff dafür hattest?
Also ich habe ich habe im Fernsehen eine Sendung geguckt, die ich nicht hätte gucken dürfen. So billiges Nachmittagsprogramm. Damals lief auf ProSieben, ich glaube, We Are Family hieß es, oder so irgend so eine von diesen Sendungen, die ich meinen Kindern nicht empfehlen würde. Und das Interessante war aber, dass da eine Frau gezeigt wurde oder eine Schauspielerin so getan hat, als hätte sie Panikattacken. Und das war ein Begriff, der mir bis dahin nicht begegnet war. Was interessant war, weil ich war ja durchaus bei Ärzten gewesen. Also meine Mutter hat schon irgendwie gedacht, dass was mit mir nicht in Ordnung ist, aber die hat mich dann zu einem Herzspezialisten geschickt und ist mit mir irgendwie zum Gastroenterologen gegangen, ob ich irgendwie eine Magenschleimhautentzündung habe oder irgendwas und so. Aber es ist nie jemand auf die Idee gekommen, dass das möglicherweise ein psychisches Ding sein könnte. Und dann habe ich eben damals im Fernsehen wirklich diese Frau gesehen und hörte den Sprecher irgendwie sagen, ja, sie hat Panikattacken und die hat Angst, das Haus zu verlassen und die hat irgendwie dieselben Symptome wie ich. Und da dachte ich, das ist irgendwie krass. Vielleicht habe ich das auch.
Das war dann ja wahrscheinlich auch sehr erleichternd, oder? Erinnerst du dich daran noch?
Also im ersten Moment war es eigentlich gar nicht erleichternd. Im ersten Moment war es ziemlicher Schock, weil, wenn man 14 ist und in einer Kleinstadt wohnt, dann und man das diffuse Gefühl hat, möglicherweise eine psychische Erkrankung zu haben, dann war das war ehrlich gesagt für mich ein Riesenproblem. Also ich wusste, ne, war das für mich ein Riesenproblem.
Ja.
Und erst als ich mich dann getraut habe, wirklich auch mit meiner Mutter darüber zu sprechen und auch mit meiner Ärztin darüber zu sprechen, ich hatte eine ganz nette Hausärztin schon damals, und die gesagt hat, ja, kann sein, ja, möglich. Da dachte ich so, oh, okay, alles klar. Dann heißt es ja jetzt auch, dass ich was machen kann. Und das war irgendwie, das war dann dieser erleichternde Moment, dass ich dachte, ah ja, ich kann jetzt wirklich irgendwie in so einen Tatendrang übergehen. Ich muss das nicht mehr ertragen, sondern ich kann irgendwie was dagegen machen.
Und du meintest ja schon, in einer Kleinstadt hast du gelebt mit 14. Mhm. Und Menschen sind auch nicht sofort darauf gekommen, dass es was Psychisches sein könnte oder wären vielleicht auch nie darauf gekommen. Ich stelle mir vor, dass das auch ziemlich einschränkend gewesen sein muss, so in der Pubertät mit 14 und auch als junge Erwachsene. Wie stark hat dich quasi deine Angst so beeinflusst oder quasi dir das Leben erschwert als junge Erwachsene und in der Pubertät?
Also total dolle tatsächlich. Ja. Also ich hatte so ein paar eingeweihte Freundinnen, das war ganz gut. Das heißt, die haben mich oft begleitet, die wussten das. Das heißt, die wussten zum Beispiel, wenn ich im Bus sitze und ich habe eine Panikattacke bekommen, dann wussten die einigermaßen, was zu tun ist und die wussten auch, dass ich nicht total irre bin, sondern dass das vorbeigeht. Und ich habe dann wirklich so Mechanismen entwickelt, ne? Also ich habe zum Beispiel ich hatte immer eine Wasserflasche dabei und ich hatte immer Womex dabei. Womex sind diese Reisetabletten und die haben ein Schlafmittel drin und wirken gegen Übelkeit. Und das ist eigentlich genau das, was ich bei einer Panikattacke brauchte. Und oft, also wenn ich dann zum Beispiel mal was Besonderes gemacht habe, also meine Schwester hat damals zum Beispiel schon in Hamburg gewohnt und dann habe ich die besucht mit dem Zug, dann habe ich mir echt viel Zeit genommen und es war irgendwie klar, dass es sein kann, dass ich zwischendurch aussteigen muss. Und dann bin ich ausgestiegen und dann bin ich wieder weitergefahren. Also es gab mal so einen Tag, ich habe mal einen Tag nach Hamburg gebraucht, weil ich immer wieder ausgestiegen bin und immer wieder eingestiegen bin. Genau, aber ich hatte irgendwie dieses große Gefühl, ich muss das jetzt trotzdem schaffen. Also so einen ganz großen Tatendrang. Und ich glaube im Nachhinein zum Beispiel, dass das überhaupt nicht gut war. Also ich glaube, dass ich mir da vielleicht einfach mal eine Pause hätte gönnen müssen. Und dass das nicht so schlau war, ehrlich gesagt, einfach alles weiterzumachen und weiter zu funktionieren und weiter so leistungsfähig sein zu wollen.
Irgendwie. Ja, Dann hast du geschrieben, dass als du 26 warst, sich dein größter Traum erfüllt hat und du an einer Journalismusschule genommen wurdest, dich dann aber extreme Selbstzweifel gequält haben. Genau, ein Zitat aus deinem Text ist: Ich wollte alles schaffen und schaffte damit am Ende nur mich selbst. Kannst du vielleicht einmal was zu diesem Satz sagen, wie du das gemeint hast?
Ja, also ich glaube, dass ist es ja ganz schön, ihr seid ja auch in der Journalistenschule, ihr könnt das sicherlich gut nachvollziehen. Es ist natürlich ein sehr straffes Programm und ich hatte irgendwie immer noch diesen Tatendrang in mir drin. Also das hat mich nie verlassen. Ich war immer sehr, sehr ehrgeizig und ich glaube, dass sich das auch tatsächlich durch die Panikattacken so ein bisschen bedingt hat. Also dass ich so ein Trotzdem-Modus irgendwie in mir drin hatte und so ein ich zeig's euch allen Modus und ich kann das trotzdem, ich krieg's schon hin. Und das hat sich einfach mit dem Arbeitsaufwand nicht gut vertragen. Also ich hatte vorher schon studiert, also ich wusste, was es bedeutet, irgendwie zu lernen. Aber es war einfach nochmal eine andere Dichte. Und vor allem findet ja auch, wenn man Journalistin wird, alles in der Öffentlichkeit statt. Das heißt, es gibt irgendwie gar keinen Raum mehr, um zu sagen, das kann ich jetzt nicht mehr oder so, sondern es ist schon ein sehr großer Performance-Druck auch da. Und ich glaube, dass es auch vor allem in unserer Generation noch mal stärker ist, weil durch Social Media man auch sehr stark beobachtet wird. Also man eigentlich von Tag 1 an der Journalistenschule sozusagen schon sein Gesicht so da raushält und irgendwie jemand wird oder ist oder wie auch immer. Mhm. Und das fand ich sehr anstrengend. Und hab mir das aber damals auch gar nicht so eingestanden, dass ich das jetzt anstrengend finde. Ich fand es nämlich da auch gleichzeitig alles total cool. Also es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Aber es war halt einfach wirklich überfordernd. Und dadurch hat sich das bei mir wieder so manifestiert. Also dadurch hat sich das, ist das wieder losgegangen. Und es hat sich aber ganz anders gezeigt als vorher. Dadurch, dass ich das so unterdrückt habe, habe ich halt einfach dann immer so ich habe viel geheult in der Zeit und das kam dann irgendwie, das ist auf dem Weg zur Schule schon, dass ich irgendwie zusammengebrochen bin und dachte, scheiße, ich glaube, ich kann da gar nicht hingehen. Aber man dann halt trotzdem hingegangen ist irgendwie, bis es nicht mehr ging.
Ja. Ja. Und wie meinst du das dadurch, dass du das so unterdrückt hast, also dass du quasi deine Panikattacken von vorher unterdrückt hast? Dass sich das dann so in Selbstzweifeln geäußert hat? Oder wie meinst du das?
Nee, ich glaube, also Panikattacken hatte ich damals schon gar nicht mehr. Die hatte die hatte ich ganz gut im Griff. Aber ich habe meine Überforderung unterdrückt. Also ich habe sozusagen nicht zugelassen, dass ich eigentlich mal eine Pause hätte machen müssen. Und so entstehen eigentlich ja auch Panikattacken. Also Panikattacken sind ja so ein, ich nenne das immer so eine, das ist für mich wie so eine Regentonne, die so übervoll ist. Da tropft immer so ein Wasser rein und wenn man die regelmäßig leert und damit regelmäßig die Blumen gießt, dann ist alles cool. Aber wenn man da zu viel Wasser reinlaufen lässt, dann läuft die irgendwann über. Und das ist für mich eine Panikattacke. Das ist so, oh, ich habe lange nicht auf mich aufgepasst und dann läuft's über. Und in dem Moment ist eigentlich was Ähnliches passiert in der Journalistenschule, nur dass ich damals keine Panikattacken bekommen habe, sondern es ist halt einfach nur noch übergelaufen. Das heißt, ich habe angefangen zu heulen. Also ich bin zusammengebrochen so. Und da war gar nicht mehr dieser Zwischenmodus von Panikattacke ist gar nicht mehr aufgekommen, sondern es war einfach zu viel. Ich war einfach überfordert. Und ich glaube, das ist so das große Ding, was ich auf jeden Fall anders mache heute und grundsätzlich auch irgendwie empfehlen würde. Nicht jedem, weil jeder ist anders. Nicht jeder bekommt irgendwie Panikattacken, wenn er an einer Journalistenschule ist. Also auf gar keinen Fall. Aber es ist halt auf jeden Fall super sinnvoll, egal was man tut und wo man ist, sich immer genug Pausen einzubauen, glaube ich.
Ja, ja.
Und das passiert mir auch immer mal wieder in Jobs. Aber jetzt gerade ist es nicht so. Jetzt gerade geht es mir gut so. Als freie Journalistin kann ich selber entscheiden, wie viel ich mache. Man muss auf jeden Fall lernen, Nein zu sagen zu Dingen und sich einen sehr guten Tagesrhythmus bauen. Aber ich glaube, dann ist man auch davor gefeit, dass man in so eine Überforderung kommt.
Ja, ja. Ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp an uns junge JournalistInnen. Man muss lernen, Nein zu sagen.
Ja.
Ja. Und wie bist du dann schließlich darauf gekommen, über deine Panikattacken beziehungsweise über deine Angst zu schreiben? Also jetzt mal zum Text direkt.
Mhm. Ja, das war in der Corona-Pandemie. Da habe ich gerade als freie Journalistin gearbeitet und mir ist aufgefallen, dass das Thema mentale Gesundheit ziemlich durch die Decke gegangen ist am Anfang der Corona-Pandemie, weil es einfach sehr, sehr viele Menschen gab, die aufgrund der Isolation zum ersten Mal sowas wie Ängste erlebt haben und auch, weil sich natürlich super viel verändert hat. Also das war so eine Phase, wo man sich auch Sorgen gemacht hat, wie geht es Menschen, die sowieso schon unter Depressionen leiden, in Isolation. Also es ist einfach relativ viel darüber berichtet worden. Und es gab irgendwie gleichzeitig so ein Gefühl des Aufeinanderaufpassens. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl. Also in dieser Krise waren irgendwie alle auf der einen Seite so vereinzelt und auf der anderen Seite gab es dadurch aber so ein Bedürfnis danach, irgendwie näher zusammenzurücken. Und ich habe selber in der Zeit gemerkt, dass meine Ängste sich verändert haben. Also, dass ich irgendwie darauf schon auch reagiert habe wieder und so gewisse Zweifel wieder in mir aufgekommen sind und so. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das der Moment, sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, woher kommt es eigentlich und wie geht es anderen damit? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und mich wirklich, also ich hab versucht, meine Angst zu verberuflichen irgendwie. Ich habe gedacht, wenn ich damit jetzt mal so analytisch so damit durchgehe, wie ich es normalerweise mit anderen Themen mache, dann kann mir das vielleicht helfen, mich zu beruhigen.
Das heißt quasi zwei Sachen. Einmal in der Corona-Pandemie hast du gemerkt, dass es quasi was mit dir selbst gemacht hat und dann wolltest du dich nochmal damit beschäftigen. Und du hast aber auch gemerkt, dass sich was verändert, was mentale Gesundheit angeht in der Gesellschaft?
Ja, genau. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es der richtige Moment dafür ist und dass es vielleicht auch viele Menschen trifft, die das jetzt brauchen. Also, dass es viele Menschen gibt, die damit jetzt gerade was anfangen können und sich vielleicht dieselben Fragen stellen.
Ja, ja. Der Text ist dann ja auch mitten in der Corona-Pandemie erschienen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere,
2020. Ja, genau.
Ja, und hattest du irgendwelche Zweifel, dich vor allen Menschen so nackt zu machen quasi? Also man erfährt ja super, super viele persönliche Dinge über dich. Ja, was natürlich auch super berührend ist, aber genau, dass man da vielleicht irgendwie Zweifel hat, bevor sowas veröffentlicht wird über einen.
Ja, natürlich hatte ich Zweifel, also ganz große Zweifel. Ich habe mir riesen Sorgen gemacht, aber ich muss sagen, es ist ganz, ganz witzig, weil entweder die Leute finden den Text toll und dann sagen sie das, oder sie haben ihn nicht gelesen.
Ah, wirklich?
Und, ja, also es gibt bestimmt auch Leute, es gibt sicherlich auch Leute, die das total blöd finden, aber die sagen einem das ja nicht. Also es muss schon ein sehr großes Arschloch sein, um jemandem ins Gesicht zu sagen, okay, du hast hier so persönliche Sachen von dir geschrieben und das finde ich echt scheiße. Das machen die wenigsten. Deswegen kriegt man davon am Ende nicht so viel mit und das ist eigentlich auch ganz gut. Und ich glaube, das ist sowieso für jeden Text, in dem man sich selbst zum Protagonisten macht oder in dem man von eigenen Erfahrungen berichtet, wichtig, dass man sich frei macht von dieser Scham. Und das war ja für mich auch sowieso so ein Meta-Ding in diesem Text. Ich wollte ja genau diese Angst auch loswerden oder dieses Schämen davor, dass ich diese Ängste habe, das wollte ich ja vor allem auch loswerden. Das war ja so ein bisschen mein Dreh, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin offensichtlich immer noch deshalb so, ich habe immer noch diese Ängste und diese Zweifel, weil ich mich so schäme, dass ich die hab. Also das ist so ein Teufelskreis. Und ich glaube, deshalb war das im Ende, war das genau das, was ich machen musste für mich, aber auch für den Text irgendwie.
Ja, das heißt, es war quasi auch bewusst beabsichtigt, ja, sich dieser Scham zu stellen.
Genau.
Ja. Ja. Das fand ich auch ganz spannend, weil den Teil fand ich spannend in dem Text, wo du geschrieben hast, dass wir quasi gesellschaftlich eigentlich oder vielleicht jetzt mit der Corona-Pandemie weiter sind, dass es zahlreiche Instagram-Accounts gibt mit Millionen von Followern. Ich folge auch welchen zum Beispiel. Und du meintest ja auch, dass du auch welchen folgst. Gleichzeitig aber deine Krankheit quasi so ein Riesentabu für dich war. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so, dass man sich quasi, auch wenn man mit FreundInnen redet, dass es total okay alles ist. Man kann über Depressionen sprechen, Panikattacken und so weiter. Aber selber schämt man sich so für sich selbst, wenn man selber von sowas betroffen ist.
Ja, hast du eine Antwort? Ich habe nämlich noch keine.
Ich habe auch keine Antwort, aber konnte mich damit identifizieren, dass man immer so ganz tolle Ratschläge hat an alle möglichen Menschen und denkt, alles ist total okay, aber ja.
Also Ich glaube, am Ende ist es so ein bisschen die Angst vor der eigenen Schwäche. Also ich glaube, das war es bei mir, irgendwie so die Angst, irgendwie hilfsbedürftig zu sein, irgendwie unten zu sein, also sich irgendwie so unten einsortieren zu müssen, ja, irgendwie das andere auf einen herabschauen, dass man es doch nicht geschafft hat, irgendwie. Aber auch diese Angst der Leistungsunfähigkeit. Also Leistung ist in meinem Text ein sehr häufiger Begriff und das ist mir erst aufgefallen, nachdem ich den Text geschrieben habe. Das war ganz interessant, da hat mich dann irgendjemand anders mal drauf angesprochen und mir war das gar nicht so bewusst. Also das hat sich da so durchgeschummelt irgendwie, so reingeschummelt, aber eigentlich ist es ganz, ganz wichtig offenbar. Es war, glaube ich, bei mir vor allem die Angst vor der Leistungsunfähigkeit, also als nicht leistungsfähig gesehen zu werden aufgrund meiner Krankheit und das ist eben wirklich nicht so. Ich glaube sogar, dass Menschen, die psychisch etwas belastet sind, egal wie stark, dass die meistens sogar leistungsfähiger sind, weil sie es sich nämlich selber beweisen wollen.
Ja.
Aber das ist oft nicht die Annahme. Also die Annahme ist irgendwie, dass man dann halt im Bett liegen muss und Tee trinken muss den ganzen Tag und nicht arbeiten kann. Ja, und davor hatte ich auch Angst, glaube ich, vor diesem Klischee.
Ja, aber das Klischee hat sich dann nicht bestätigt, nachdem du den Text veröffentlicht hattest.
Nein, das Klischee hat sich nicht bestätigt, aber es hat sich durchaus bestätigt, dass ich selber mir ab und zu mal mehr Pausen gönnen muss.
Ah, okay, ja. Aber für dich selbst einfach nicht von außen sozusagen?
Nee, eigentlich nicht.
Okay, ja. Und du hattest ja gerade auch schon die Rückmeldung angesprochen, die du so ein bisschen erhalten hast. Also einfach, die Menschen haben es nicht gelesen oder positiv. Genau, das waren so die Rückmeldungen oder was hast du da für Rückmeldungen bekommen?
Ich habe ganz berührende Rückmeldungen bekommen. Also das hat mich selber irgendwie total umgehauen damals. Ich habe von unterschiedlichsten Menschen, Jungen und Älteren auch. Also ich habe zum Beispiel eine E-Mail bekommen, das weiß ich noch, von einem älteren Herrn. Das hat mich besonders gefreut, weil ich junge Frau und ich hatte diesen älteren Herrn irgendwie in seinen 60ern erreicht, der mir gesagt hat, dass er durch meinen Text verstanden hat, dass er seit 40 Jahren eine Angstkrankheit hat und das nicht wusste und sich, seit er diesen Text gelesen hat, sein ganzes Leben verändert irgendwie. Das fand ich mega krass. Aber ich hab auch Texte bekommen von Dozenten, irgendwie von Psychologinnen, die gesagt haben, hey, ich würde das irgendwie gerne in meiner Vorlesung benutzen als Beispiel. Dann habe ich mich natürlich auch sehr gefreut. Aber es sind tatsächlich teilweise sogar so kleine Brieffreundschaften entstanden. Also es gab einzelne Personen, die mir so berührend geschrieben haben, dass ich dann auch geantwortet habe und wir dann wirklich so über so ein paar Monate auch uns hin und her geschrieben haben. Und das fand ich total schön. Also es hat wirklich viele Menschen, glaube ich, dazu gebracht, nochmal anders darüber nachzudenken. Es gab wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig so, haben Sie schon mal diese Therapie probiert, Briefe. Das gab es wirklich nur sehr am Rande. Die meisten waren total freundlich und schön und
ja.
Herzlich.
Ja, auch schön, wenn man dann merkt, dass man solche Menschen wie den alten Herrn, von dem du gerade gesprochen hattest, erreichen kann damit.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und wie ging es dir dann nach der Veröffentlichung? Mit diesen Rückmeldungen, also ja, wahrscheinlich gut, oder?
Voll, ja, mir ging's super. Also doch, ich fand das ganz toll. Aber ich glaube, letztendlich geht es darum ja auch gar nicht unbedingt. Es war ja jetzt für mich nicht, also für mich war es ja dann am Ende Arbeit und nicht eine Therapie. Also das, ich trenne das durchaus. Ich gehe ja irgendwie, ne, ich mache meine Therapien und so. Aber das war jetzt Arbeit. Aber trotzdem fand ich das schön, weil ich das Gefühl hatte, dass wenn Arbeit so sein kann, dann ist das natürlich auch toll. Also wenn man so viele Menschen berühren kann und irgendwie erreichen kann mit so einer positiven Botschaft irgendwie, dann ist das einfach toll und dann macht das Spaß. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass irgendwie, dass das so verbunden hat in dem Moment. Und dann, darüber habe ich mich gefreut.
Ja. Ja, und wie geht's dir jetzt heute?
Ja, heute geht's mir ganz gut. Ich arbeite ja wieder frei und ich finde das ganz gut, dass ich mir meine Zeit so einteilen kann, wie ich das möchte. Ich würde sagen, dass ich niemals aufhören würde, mich zu beobachten. Also ich glaube, dass ich mein Leben lang wahrscheinlich immer wieder in Phasen kommen werde, in denen ich mich überfordere oder in denen ich irgendwie zu viel will oder in denen irgendwie zu viel gleichzeitig passiert und manchmal kann man das ja auch gar nicht unbedingt kontrollieren, vor allem in unserem Beruf. Aber ich glaube, dann geht es vor allem darum, nicht zu versuchen, trotzdem alles zu schaffen und zu Ende zu bringen, sondern sich die Pausen dann auch mal zu gönnen.
Ja. Und gibt's irgendwas, was du, jetzt sind wir schon fast am Ende, was du Menschen mitgeben möchtest, die ebenfalls an einer Angststörung leiden oder Panikattacken haben?
Ja. Also ich bin ja keine Ärztin und auch keine Therapeutin, aber ich glaube, das ist genau das Wichtige. Hört auf, euch zu verstecken und geht zum Arzt. Das ist der erste Tipp, weil ich glaube, viele Leute machen das nicht. Aber ich glaube, naja, ich muss auch sagen, es hat sich mega viel getan. Ne? Also als ich Panikattacken hatte, gab es noch gar kein Instagram. Es gab noch nicht mal Facebook. Es gab gar nichts, was irgendwie Social Media angeht. Und es wurde tatsächlich es wurde nicht so viel darüber gesprochen wie heute. Mhm. Ich glaube, heute ist es so einfach zu erkennen, ob man eine Angststörung hat oder ADHS oder Depressionen. Also es ist wirklich relativ easy, das herauszufinden. Und es ist auch okayer, das zu haben als damals. Es ist übrigens nicht häufiger geworden. Es ist immer noch genauso häufig oder weniger häufig wie früher. Es ist einfach nur präsenter. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste. Also hört auf, es zu verstecken, holt euch Hilfe so schnell wie möglich, geht zum Hausarzt, da fängt alles an. Und dann sucht euch die Therapie, die zu euch passt. Und versucht auf gar keinen Fall trotzdem zu funktionieren. Das wird nicht klappen.
Ja. Und zum Schluss haben wir zwei Kategorien in unserem Podcast und damit quasi zwei Fragen noch an dich, in denen es sich mehr noch ein bisschen um den Text drehen soll. Und zwar die erste ist die Hürde. Also wir haben ja schon ein bisschen über Herausforderungen gesprochen, aber welche Herausforderungen bzw. Schwierigkeiten gab es bei deiner Recherche? Vielleicht fällt dir noch was Spezifisches ein und wenn ja, wie hast du die gemeistert?
Schwierigkeiten. Also ich glaube, in meinem Fall war die Schwierigkeit tatsächlich, so ganz, ganz ehrlich zu mir zu sein. Das ist jetzt gar nicht so eine Rechercheschwierigkeit oder so, sondern das ist wirklich so eine Schreibeinstellung. Also wie schaffe ich es mir selber überhaupt nichts vorzumachen, sondern ganz ehrlich zu sein? Und die habe ich.
Wie meinst du das?
Also ich glaube, wenn man schreibt, dann hat man oft, also zumindest ging es mir oft so, da geht es mir immer noch oft so, dann hat man sehr viele Ansprüche im Kopf. Also man muss gefallen, ja. Also man will sich selber gerecht werden, man will dem Redakteur gerecht werden, man will den Lesenden gerecht werden. Man weiß vielleicht, für welches Magazin man schreibt. Also das heißt, man hat so unterschiedliche Dinge im Kopf, die irgendwie so ein bisschen erfüllt werden müssen. Und sich davon frei zu machen und zu sagen, ich schreibe jetzt nur so, wie ich schreiben möchte, das war für mich eine Herausforderung bei diesem Text. Und gemeistert habe ich das dank einer unglaublich guten Redakteurin, die mich betreut hat. Das ist die Textchefin vom Zeitmagazin, Christine Meffert. Und die hat mich einfach so positiv mit so guten Gesprächen irgendwie durch diesen Text begleitet, dass ich das Gefühl hatte, das ist okay.
Ach schön, ja. Ja, ja, ich musste da auch noch an einen Moment denken, darüber hatten wir jetzt auch noch nicht gesprochen, den du auch im Text beschrieben hattest. Und zwar, als du das Thema gepitcht hattest, dass es irgendwie über am Wochenende war und genau, du dann dich das ganze Wochenende gequält hast. Mit Gedanken, oh Gott, wird der Pitch angenommen oder nicht? Da dachte ich mir, vielleicht war das auch eine Schwierigkeit.
Ja, das war auch eine Schwierigkeit, aber das war auch eher eine Dummheit.
Okay, also würdest du raten, nicht am Freitag zu pitchen?
Nein.
Wenn man sich unsicher ist.
Ja. Okay, und sowieso nicht zu erwarten, dass so schnell geantwortet wird. Die meisten Redaktionen antworten nicht so schnell. Das ist auch okay und das ist auch normal. Also,
ja. Trotzdem verständlich, die Gefühle dann, wenn es um so ein Thema geht, ja.
Ja, total.
Der Rausschmeißer.
Und nun meine letzte Frage. Hast du einen Tipp, wie man als Journalistin eine berührende Ich-Reportage schreibt?
Also ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung. man muss ehrlich mit sich selbst sein und man muss sich so ein bisschen, man muss die Scham ablegen. Also wenn man über sich selbst schreibt, dann wird man sowieso wahrscheinlich von seinen Lesern oder von Kolleginnen in irgendwelche Schubladen gesteckt. Mhm. Aber wenn man sich selber gut kennt, dann haben die das vielleicht schwerer, die richtige Schublade zu finden. Oder vielleicht stecken sie dich in die richtige. Das ist eigentlich das Beste, was passieren ja. kann. Vielleicht stecken sie dich in die Schublade, in die du auch gerne gesteckt werden möchtest oder in die du dich selber stecken würdest. Und das Zweite ist vielleicht eher so ein praktischer Tipp, weniger psychologisch sozusagen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, wenn man eine Ich-Reportage schreibt, nicht jedes Thema eignet sich dafür. Manche Themen schreien danach und manche Themen wollen es gar nicht. Und ich glaube, man muss sich wirklich gewiss sein, dass das Thema, was man mitbringt, einen so großen Mehrwert hat, dass es über einen hinausgeht.
Ja.
Und die Angst geht auf jeden Fall weit über mich hinaus. Das betrifft so viele Menschen und das hat in dieser Zeit auch so viele Menschen betroffen, dass ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, ich schreibe über mich, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, ich schreibe über so ein Zeitphänomen. So. Genau, und ich glaube, das ist so ein Punkt, also dass man sich ein Thema suchen muss, was größer ist als man selbst.
Wie meinst du das genau, dass größer ist als man selbst? Also quasi, dass man nicht nur über sich schreibt, sondern dass es auch andere Menschen abholt?
Genau, es ist kein Tagebuchschreiben. Also eine Ich-Reportage zu schreiben, ist kein Tagebuchschreiben, sondern eine Ich-Reportage muss über die eigene Person hinausgehen. Und zwar, weil ich finde, dass Ich-Reportagen dann besonders schön sind und besonders gut funktionieren und besonders berührend sind, das war ja auch die Frage, wenn man sich identifizieren kann. Und zwar mit der Person.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch sagen kann, naja, das ist ja ihre Geschichte, aber es gibt viele Parallelen zu mir. Das ist eigentlich so ein ganz schönes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, da offenbart jemand etwas von sich und man findet das in sich selbst wieder.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Ja, dann sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, Lisa, und hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen und auch deinen Text zu lesen natürlich.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich gefragt habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war Lisa McMinn über ihre Ich-Reportage über ihre Panikattacken. Was mich sehr berührt hat, waren die Rückmeldungen, die Lisa auf ihren Text bekommen hat. Und vor allem die Geschichte von dem Herrn, der durch ihre Reportage erkannt hat, dass er fast sein ganzes Leben lang unter einer Angststörung leidet. Dass man als Journalistin mit seinen Texten Menschen in der Form berühren kann, fand ich ziemlich krass. Und was ich auch spannend fand, war Lisas total nachvollziehbare Angst davor, sich selbst in der Form nach außen zu kehren und dann schwach zu wirken, sodass einem nichts mehr zugetraut wird. Was letztendlich aber dann ja gar nicht passiert ist. Was ich aus journalistischer Perspektive interessant fand, war, dass eine Ich-Geschichte etwas Größeres braucht als sich selbst. Dass eine Ich-Reportage kein Tagebucheintrag ist, sondern sich Menschen mit einem identifizieren können müssen. Damit sind wir am Ende der zweiten Folge von Reporter Insights angelangt. Nächste Woche geht's weiter. Dann ist Heike Faller zu Gast. Sie hat einen Pädophilen bei seiner Therapie begleitet. In ihrem Text Der Getriebene geht sie der Frage nach, ob ein Mensch seine Sexualität ein Leben lang unterdrücken kann. Hört also gerne wieder rein und abonniert unseren Podcast für weitere packende Geschichten und ihre Hintergründe. Das ist kostenlos und hilft uns sehr. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr Feedback dazu habt, was euch gefällt oder auch nicht gefällt, schreibt uns gerne bei Instagram. Reportageschule Reutlingen heißen wir da. Tschüss und bis bald!